So, jetzt ist auf jeden Fall rot. Mein Mic noch mal ein bisschen lauter machen. Mhm. Beziehungsweise nicht das Mikrofon, sondern die Headphones. Starten wir.
Yeah. So.
Welcome, welcome zu Feierabend. Dem Agency Live Audio Recap.
Nicht live,
aber in Farbe.
Mit fetten Insights aus der Kavallerie.
Welcome, welcome, Sarah Karanu.
Shit, ja, yeah, richtig.
Ich habe mir extra die PowerPoint nochmal runtergezogen, in der du dich vorgestellt hast und genau darauf eingegangen bist, wie man deinen Namen ausspricht. Genau.
Richtig.
Sarah, du hast vermutlich den längsten und vielleicht auch den eckigsten Weg bis in die Kavallerie gehabt. Kommst gebürtig aus Split.
Yes.
Und bist von dort aus erstmal über, wenn ich es richtig im Kopf habe, ein Stipendium im Bereich Literature and Languages an der University of Essex gewesen. Von dort nochmal ein Auslandsjahr in Deutschland, genau. Im Zuge des Studiums wahrscheinlich.
Mhm. Weil ich Deutsch gelernt habe.
Genau, dann da nochmal, also dann direkt nach Tübingen.
Mhm. Dich kurz in Konstanz und dann nach Tübingen.
Unmittelbar in Tübingen verliebt.
Ja, total.
Und dann letztendlich hier kleben geblieben. Und nach dem Studium war bei dir ja immer noch nicht zu Ende. Das heißt, nach dem Studium hast du gesagt, in Tübingen den Master-Studiengang in Medienwissenschaften.
Dazwischen sogar eine Pause mit FSJ gehabt, weil ich nicht genau wusste, wie es weitergeht. So.
Und ich konnte
noch Deutsch nicht so gut, deswegen konnte ich nicht studieren.
Das FSJ war, wenn ich mich recht erinnere, im Hölderlin-Turm, oder? Das war ja dann quasi der erste Kontakt eigentlich zum
Medien.
Zu Medien oder zu grafischen Umsetzungen. Da können wir nachher vielleicht auch nochmal kurz über den Hölderlin-Turm quaken. Und dann da dein Master erfolgreich beendet an der Uni Tübingen, 2025 meine ich. Es hat sich ja quasi dann nochmal überschnitten. Das heißt, dein Start hier und das Ende des Studiums sind aufeinander gefallen, hat es schon im Bewerbungsgespräch gesagt. Kann sein, da kommt noch so ein bisschen die Verteidigung deiner Abschlussarbeit. Und da ist noch ein Termin, der ist noch nicht ganz safe, ob der liegt. Dann während der Zeit auch als Freelancerin nochmal ein bisschen unterwegs gewesen.
Und Kleinunternehmerin.
Bisschen Chibo.
Bisschen
größere Produktion. mitgeholfen oder mit dabei gewesen. Ja. Auch sowohl das statische Bild als auch das Bewegte da mit begleitet. Dann. Ja, echt krass. Dann in der Pharmaindustrie.
Ey Mann.
Noch ein bisschen unterwegs gewesen. Da dann eigentlich wieder ein anderer Bereich, ja schon fast eher ein bisschen Richtung Content Creation.
Ja, aber auch Social Media ganz heftig.
Social Media Strategie, irgendwie auch neu aufsetzen. Wahrscheinlich vielleicht auch so ein bisschen als One-Man-Army.
Voll.
Ich weiß nicht wie.
Absolut die Einzige da gewesen.
Das hat natürlich ganz viele Vorteile, weil man sich ja dann manchmal ausleben kann. Es hat aber auch natürlich ganz viele Nachteile, weil man ist halt allein und vielleicht ist es auch schwierig, seine eigenen Ideen dann irgendwie vermittelt zu bekommen, wenn man nicht so ein bisschen Druck aufbauen kann. Und dann letztendlich ja dein Studium abgeschlossen. Und wenn das nicht schon genug 1000 Sasa irgendwie in den ganzen Eigenschaften wären, du illustrierst nebenher. Mhm. Und in meiner kleinen Personal Research ist mir aufgefallen, dass du auch schon so ein paar Blogartikel geschrieben hast.
Hab ich? Ach stimmt, ja, das habe ich selbst vergessen.
Ja, ja, in diesem, ich sag dir genau, wann es war. Ich meine, das war 2022 mit dieser Plastik.
Oh, das war Studium-Ding. Das war so ein Studiumprojekt, was wir alle im Kurs machen mussten halt. Aber du, die journalistische Karriere ist auf jeden Fall hinter mir.
Aber das ist doch auf jeden Fall witzig, weil das ist das, was man was man im Internet noch findet.
Ja,
so, das ist ja schon auch ganz cool, wenn man so
selbst mal drüber gucken, was da für Traces von mir noch sind.
Und dann hätte ich mir super gern dein Bewerbungsvideo nochmal angeguckt von damals. Ich habe es aber nicht mehr gefunden, beziehungsweise der Link ist schon lange tot natürlich.
Ich glaube, der Link bei mir in der Mitarbeiterordnung.
Ich hatte irgendwann mal das Video runtergehauen, weil die Speicherplatzthematik dann irgendwie so ein bisschen am Start. Also fände ich cool, wenn
das
wir das würde ich gerne irgendwie irgendwann mal nochmal angucken. So, Sarah, wenn du den Feierabend gehört hast, dann würdest du oder alle anderen wissen, dass in der ersten Folge oder in der zweiten irgendwann mal entschlossen wurde, dass der Feierabend zum Feierabend auch aufgenommen wird und begleitet wird von einem Feierabendgetränk. Ich finde es ja nämlich ganz traurig, dass Traditionen dann so wegbrechen mit der Zeit, weil wir die Podcasts dann morgens aufgenommen haben oder sonst zu irgendwelchen unmöglichen Zeiten. Jetzt sind wir eigentlich schon fast im Feierabend und ich habe mir gedacht, wir halten uns an das Konzept.
Same. Ja?
Das heißt, ich habe hier entweder ein, alles gekühlt natürlich, ein Multivitaminsaft dabei für dich, wenn du antialkoholisch bleiben möchtest, ist überhaupt kein Problem. Ich habe ein Aperol Shit dabei. Aperol Shit muss es sein. Da gibt es ja natürlich nochmal eine kleine Backstory dazu von der Klausur. Oder ein Subtle All.
Das kann ich leider wegen Gluten-Thematik nicht trinken.
Scheiße, das hätte ich natürlich.
Nächstes Jahr glutenfreies Bier vielleicht.
Das hätte ich natürlich wissen müssen. Das war jetzt ein fettes Eigentor. Aber du hast schon gesagt, Aperol du würdest Shit. Beim Aperol Shit bleiben.
Auf jeden
jetzt ist
Fall.
Nur die Frage, ob man den aus der Flasche trinken darf.
Ja, warum nicht?
Oder ob es ein Glas sein sollte. Nein. Dann hole ich dir gerne eins.
So fancy sind wir nicht hier.
So, dann.
Thank you.
Reicht dir das mal dann rüber? Ich bleib natürlich beim Bierge, Klassiker. So, zum Wohl, cheer auf den Feierabend.
Geil. Richtig gut.
Ganz hervorragend.
Finde ich auch.
Ist einfach eine schöne Tradition. Sollten wir nicht, sollten wir nicht über Bord werfen.
Auf gar keinen Fall.
Also, der letzte Podcast ist schon eine ganze Weile her. In der Zeit ist natürlich auch das ein oder andere passiert, nur um so ein paar ganz kleine Eckpfeiler reinzurammen. Ende des Monats ziehen wir um. Ich glaube, das ist so ein bisschen die größte Veränderung, die hier in der Kavallerie, genau, die in der Kavallerie passieren wird in den nächsten Wochen. Das heißt, die vielleicht etwas verspätete Planung zieht jetzt ganz schön an und man versucht so alle Rädchen und Arbeitsblöcke ineinander laufen zu lassen. Man hat ja da auch natürlich so recht viel Parallelstruktur, also einmal natürlich alles, was hier passiert, einmal alles, was vor Ort passiert. Für alle, wir verlassen hier 2/3 der Gebäudestruktur, das heißt das Kreuzberg und das West, das ursprünglichste sozusagen der Büros, die 2 zusammenhängenden Büros. Die werden aufgegeben und wir behalten hier das East noch so als eine Interimslösung, während wir dann Richtung Tübingen-Lustenau an der Ecke, Richtung Bebenhausen raus, eine Location gefunden haben, die wir dann ab Ende Juni, Anfang Juli beziehen werden. Das heißt, das wird natürlich nochmal ein bisschen chaotisch. Das kriegt ihr dann bestimmt auch alles Social Media mäßig mit. Das heißt, es ist so ein bisschen ein kleiner einen Neustart würde ich es jetzt nicht nennen, aber zumindest
schon.
Zumindest wird man mal ein bisschen schauen, wie so die Stimmung dort ist, wie so der Vibe ist, wie wir uns da schnell einleben, sich so, genau, ein frischer Wind, man kann sich so ein bisschen neu umstrukturieren, vielleicht mal den Downloads-Ordner löschen und die Schreibtische wieder aufräumen, sowohl die digitalen als auch die analogen. Was ist sonst noch passiert? Wir haben fürs Brandnertal einen Preis abgeräumt, sehr, sehr schön, den Preis für den deutschen Preis für Online-Kommunikation, kurz DPOK oder DPOC, gibt alle möglichen, ich glaube, jeder sagt es anders. den haben wir gewonnen, ziemlich fett. Da haben wir auch ein paar große Player in der Kategorie hinter uns gelassen. Gibt immer nämlich nur einen, der je Kategorie auf dem Treppchen stehen darf. Es hat uns ganz besonders gefreut. Die Niederlassung Berlin hat einen Pitch abgeräumt.
Grüße gehen an Janik und Alexander.
Yes, Grüße gehen raus. Natürlich dürfen wir noch nicht darüber sprechen. Schade, schade. Aber da ist diese Woche ein Kickoff zu, wo die Nale extra hochfährt. Shooting Bamberg, dann nach Berlin. Ich finde, es hört sich auch an wie so eine kleine Titel. Erst nach Bamberg, dann nach Berlin. um halt eben da den Auftakt zu machen. Das heißt, die Kunden sind aus Berlin, das heißt, das anvisierte Ziel für da oben nimmt langsam ein bisschen Gestalt an. Das ist super, super schön natürlich. Ansonsten gab es ein Event rund um den Launch der Marke Reutling. Das heißt, die Marke Reutling ist auf dem Weg zur Stadtmarke, hat ein neues Logo bekommen und natürlich nur die Spitze des Eisbergs. Das ist ja nicht nur ein neues Logo, das ist ja meistens die fast die kleinste Disziplin in dem ganzen Themenbereich, sondern auch da damit ein komplett neues CD-Manual und eine neue Guideline. Das hat viel, viel Vorbereitung gebraucht und ist geroutet worden. Leider, leider mit sehr viel Regen begleitet. Das war bitter, es war unter der Woche, es war wirklich Bombenwetter alle Tage vorher und an besagten Tag auch noch bis mittags, wirklich, also bis Start der Veranstaltung war gutes Wetter. Dann kam der Regen, aber die Reutlinger haben sich vom Regen nicht wegdrücken lassen. So, Sarah, ich würde gern einfach so ein paar kleine Formate mal machen, um so ein bisschen warm zu werden, um ein bisschen dich kennenzulernen. Und zwar habe ich ein bisschen in die Runde gefragt, ob es ein paar Mitarbeiter-Fragen gibt, die gerne an dich gerichtet werden wollen.
Ich habe Angst.
Genau. Felix S. aus P. will wissen, du sprichst ja einige Sprachen. Mhm. Welche davon sprichst du am liebsten und welche würdest du am liebsten noch lernen?
Das ist eine coole Frage. Ich weiß nicht, welche ich am liebsten spreche.
Welche sprichst du denn alle?
Kroatisch, Deutsch, Englisch würde ich sagen fließend und ein bisschen Russisch. Verstehe ich mehr, als ich sprechen kann. Das wären sie. Und ich würde sagen, es kommt total drauf an, wofür. Die letzten Jahre spreche ich Deutsch so viel und im Alltag, dass es jetzt meine primäre Sprache geworden ist. Und wenn ich habe mit meiner Mom telefoniert irgendwie vorletzte Woche und mir kamen nur deutsche Wörter. Ich konnte mich nicht mehr erinnern, wie ich das auf Kroatisch sagen sollte. Und das war mir schon ein bisschen peinlich.
So. Das wäre jetzt so ein bisschen meine nächste Frage gewesen. Träumt man denn, also man träumst du in Deutsch oder träumst du wirklich im gemischt. Mix,
totale
Wild Mix?
Wilder Mische einfach.
Also ich habe es noch nicht geschafft, auf Französisch zu träumen. Das könnte ja natürlich auch so ein bisschen ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl an meine französischen Skills sein.
Vielleicht musst du es nur aktiver nutzen. Ich glaube, wenn du jetzt 3 Monate in Frankreich wärst, wird es schnell zurückkommen.
Wenn es die noch nicht bis in meinen Traum geschafft haben. Aber was also meine Feststellung natürlich, so Fremdsprachen, klar, 2 Wochen. Ich finde, so man braucht so 1 Woche, um wieder so ein bisschen Zugang zu finden. Total. Und so nach 2 Wochen kriegt man, finde ich, in der Formulierung die Tricks wieder rausgedreht, dass man sagen kann, ich komme doch eigentlich über den Umweg auch ganz geschickt an das, was ich sagen will, mit dem, was ich möchte. Also so, ich finde, in der ersten Woche ist immer so die 1:1 Übersetzung von dem gewollt, was ich jetzt sagen würde auf Deutsch. Ja, probiere das irgendwie so unmittelbar ins Französische zu transportieren und dann fällt einem dann doch auf, nee, ich weiß das Wort gar nicht. Ja. Und nach 2 Wochen kriegt man dann so wieder ein bisschen die Moves zu sagen, ja, dann umschreibe ich es doch einfach ganz geschickt so. Dann funktioniert es. Man kann das dann nach 2 Wochen, finde ich, ganz gut kaschieren, dass ein bisschen was fehlt.
Voll. Und ich meine, ich mache mir gar keine Gedanken mehr. Ich sage einfach, es kommt irgendwie mal raus. Also es ist nicht mehr so ein bewusster Prozess, wenn man die Sprache spricht bei mir. Früher war das so, dass ich mir wirklich alles auf Deutsch ganz genau überlegt habe. Ich meine, passiert immer noch, dass ich da sitze auf mein Ding und ich bin der, die, das Artikel. So, was ist das, weiß ich nicht. Aber ich sag's mal einfach und ganz oft übersetze ich direkt aus anderen Sprachen und denk nichts dabei, bis ihr anfängt zu lachen. Und dann denke ich mir so, ja, okay, was habe ich jetzt gesagt? Aber Hauptsache, man versteht mich und dann passt es ja auch.
Aber ich finde, das ist ein total cooler Sprachgebrauch, so wie du ihn hast, so auch diese Mix. Macht ja schon auch einfach so ein bisschen deine Kommunikation aus. Und ich glaube, dafür lieben dich hier auch ganz viele für
Denglisch.
Genau. Slightlys für die immer wieder mal Englisch droppen.
Toll.
So, Felix fragt auch natürlich noch weiter, welche Kampagne oder Werbeidee als alter Werbedino von extern hat dich am meisten geprägt, beziehungsweise hast du da überhaupt irgendwie eine?
Meinst du von der Cover?
Nee, von extern.
Oh, generell. Boah, das ist jetzt schwierig. Ich glaube, so einen Spot könnte ich mir nicht sowas überlegen, aber ich feiere generell Ikeas Werbung sehr, sehr, muss ich sagen. Die ziehen mich total an mit diesem, dass man nicht Sachen super konkret sagt, sondern ein bisschen halt mit Assoziationen spielt. Ich bin ein großer Fan von so assoziativem Denken und ich finde, sowas feiere ich einfach. Ich finde es sehr cool.
Jetzt ist deine ganze Werbelandschaft ja auch so aus deinem Lebenslauf noch recht jung. Ab wann hast du denn so ein bisschen das Gefühl gehabt, du fängst eigentlich überhaupt aktiv an, dich mit Kommunikation zu beschäftigen und auch so.
Welche Art der Kommunikation ist die Frage? Weil Werbung, erst seitdem ich vielleicht in der Cover bin, vielleicht ein bisschen früher bei der Chibo-Phase, weil das war auch so ein großes Unternehmen eigentlich, wo man dann schon so kampagnenmäßig gedacht hat, aber auch viel flacher, sage ich mal so. Wir haben, also große Unternehmen heißen immer Hierarchien und das ist ganz anders, als was wir hier machen und wie wir arbeiten dran. Aber Kommunikation generell war immer mein Thema, nur aus anderen Ecken, also erstmal durch die Literatur, das heißt so ganz klassisch über Bücher oder Schreiben oder was weiß ich. Und dann auch natürlich über die Kunst und so, also visuelle Kommunikation. Aber Werbung ist ein neues Kapitel für mich, muss ich sagen. Und da bin ich immer noch am Lernen. Und das merke ich immer wieder mit neuen Projekten, die auf meinen Tisch landen, dass da auf jeden Fall Wissenslücken sind. Aber ich denke, ich habe Gespür dafür und so natürliches, wie soll ich sagen, es macht Spaß daran, das zu entdecken irgendwie. Und ja.
Es ist natürlich auch immer total interessant, die Mechaniken, die so, also was ich auch immer super interessant finde, ist so die Leitidee aus so einem einzelnen Asset rauszuerkennen, ist ja, oft gar nicht so ersichtlich.
Gar nicht.
Manchmal braucht es ja auch wirklich so ein bisschen das Flankieren aus unterschiedlichen Assets oder so dieses ganze Kuratierte rund um die Kampagne, um die Leitidee so ein bisschen rauszuarbeiten. Also das würde jetzt vielleicht ein bisschen gegen Voss sprechen, der sozusagen immer das kleinstmögliche Asset, nämlich das 18 Eintel nimmt, um irgendwie Kampagnenmechaniken und Logiken zu analysieren. Ich finde es natürlich immer schön, wenn die Leitidee aus unterschiedlichen Richtungen irgendwie emotional aufgeladen wird. Total. So, wir hatten auch immer, Felix und ich hatten irgendwann mal so ein bisschen den Begriff der Advertising Brothers, also so nicht im Kontext zwischen Felix und mir, sondern eher in der wir sind keine Brüder. Nein, noch Spaß. Kuss, Felix. sondern eher so ein bisschen, das kam ja aus einer Theorie raus, dass ich es total interessant fände, den exakt gleichen Typen in der Target Group kennenzulernen, der quasi genau die gleiche Werbung ausgespielt bekommt, wie ich. Ja. So, ja, also zu sagen.
Dein Data Brother.
Ja, genau. So ist es nicht viel treffender, vielleicht über die Werbung irgendwelche Matches zu machen, als über irgendwelche Dating-Apps. Und würden wir uns dermaßen gut verstehen, so, weil da so viel dann irgendwie mit abgefrühstückt wird. Ich weiß es nicht. Schon. Keine Ahnung, also von dem. Okay,
Facebook
gut.
Wants to talk to you, das ist echt
spooky. Ja. Dann will die Nathalie wissen, in der Wahrnehmung hast du eine ausgeprägte künstlerische Art. Hast ja auch jetzt schon mal gesagt, aus welcher Kommunikationsecke du ja auch im Ursprung vielleicht herkommst. Wie geht es dir im Kundenalltag damit? Kannst du deine künstlerische Seite da entfalten oder fühlst du dich manchmal eingeengt durch die Vorgaben, mit denen man arbeiten muss? Wie lebst du deine Kunst außerhalb der Arbeit?
Nale, das ist eine tolle Frage. Ja, ich muss sagen, bisher eher weniger. Und es gab ein paar Projekte auf jeden Fall, die das erlaubt haben. Aber ich muss sagen, dass ich auch merke, also wir sind eine Agentur für Gesellschaft und Technologie. Und ich muss sagen, die gesellschaftliche Seite liegt mir viel besser, viel näher als die Technologie-Seite. Das merke ich immer wieder an verschiedenen Kunden, dass der Zugang dazu viel näher ist und das jetzt vielleicht nicht rein künstlerisch im Sinne von wieder visuelle Kommunikation. Aber ich merke, dass ich viel schneller mich damit abfinden kann und eine coole Idee haben kann, dass ich empathischer rangehen kann mit gesellschaftlichen Themen als rein technischen. Da fehlt mir noch. Da muss ich noch entweder einen Weg finden oder mich damit abfinden, dass es vielleicht nicht für mich ist. Aber ich finde, dass bei gesellschaftlicheren Themen kann ich viel mehr diese künstlerische Schiene quasi. Also, ja.
Ich glaube auch ehrlicherweise, dass man die Kommunikationsbranche schon auch fast ein bisschen als eine Kunstform betrachten kann, oder?
Ja, schon. Aber ich finde, das ist auch so ein Ding, was ich gemerkt habe, wo ich früher mein Illustrations-Kleidunternehmen geführt habe, dass Kunst und Dienstleistung sind zwei verschiedene Sachen. Und ich denke, wir alle, viele von uns, vor allem Artis, wir kommen aus so einer Ecke, wo wir Liebe für Kunst, für schöne Sachen haben, für Ästhetik, ne? Und klar, wir nutzen das in dem, was wir machen, aber ich finde, dienstleisterische Aktivitäten, die wir betreiben in der Kavallerie, sind schon ganz anders als was Künstlerisches. Und deswegen habe ich zum Beispiel mich damals auch entschieden, mein Kleinunternehmen das nicht weiter zu machen, weil ich habe realisiert, das hat keinen Spaß mehr gemacht, das für als Auftrag oder fürs Geld zu machen und das so irgendwie kleinteilig zu machen. Und ich habe gesagt, nein, wenn, dann machen wir das für Spaß, das machen wir dann richtig mit Leidenschaft halt und dann nimmt man sich so viel Zeit, wie man will, macht man, wie man will. Kann natürlich immer noch ein Auftrag sein, aber ich finde, die Rahmenbedingungen sind anders. Und ich versuche, das für mich so zu trennen. Und deswegen fühle ich mich nicht mehr so oppressed, wenn ich hier nicht so künstlerisch unterwegs bin, weil ich sehe das als zwei getrennte Sachen eigentlich.
Mhm. Ja. Was ich mich auch immer voll oft frage in dem Kontext, ist sozusagen, ab wann bist du als erfolgreicher Künstler vorausgesetzt in eigentlich genau dem gleichen Rädchen, wie es auch ein Dienstleister oder ein Werbeschaffender ist. Also man hat ja, also keine Ahnung, wenn ich mir jetzt zum Beispiel überlege, so ein Philippe Pantone, kennst du den? Der hat so, keine Ahnung, der macht seit 10 Jahren, der kommt auch auf jeden Fall irgendwie so aus der Graffiti-Szene, hat so ein bisschen diesen ganzen 80er-Jahre-Gradient, der so in diesen Rot, Braun, Gelb, Orange, dann kontrastiert mit den kalten Tönen, für sich irgendwie entdeckt, immer wieder neu erfunden, das dann kombiniert mit unterschiedlichen Pattern und so schwarz-weiß, so Dazzle-Camouflage-mäßig, bringt es irgendwie zusammen und ist damit wahnsinnig erfolgreich gewesen und ist auch bis heute wahnsinnig erfolgreich. Der hat auch nochmal so ein bisschen andere Ausprägungen, wo er eher so in Installationen arbeitet, die eher dann mit so Farbplatten arbeiten und Lichtinstallationen, auch total cool. Da kam mir so ein bisschen vor, das war so der zweite Zweig, den er ganz unbedingt aufmachen musste, um weiter ein Künstler in seinem eigenen Verständnis zu sein, weil ich hatte so ein bisschen das Gefühl irgendwann mal, weil er immer nur in diesem, auf dieses Farbspektrum reduziert wurde. Ja, der war dann irgendwie bei Jack Daniels oder bei Absolut, ich weiß schon gar nicht mehr, was es war, Flaschendesign, dann kam irgendwie Tissot und hat ein Ziffernblatt mit seinen Pattern irgendwie gemacht. Dann kam, wer kam da noch alles dazu? Lamborghini hat dann irgendwie eine Karre da damit gemacht, lauter Interior Designs, dann wurde das irgendwie im Pool, also innen drin, riesige Murals und dann natürlich irgendwie irgendwelche Expos und Ausstellungen, riesige, riesige Flächen wirklich bekommen, die er halt aber eigentlich immer nur mit irgendeiner Abwandlung von diesem Pattern, das, mit dem er so erfolgreich geworden ist, bemalt oder bespielt hat letztendlich. Und da frage ich mich natürlich schon auch, ab wann ist derjenige nicht am Ende genauso, also wegen seinem eigenen Style gebucht zu werden, stelle ich mir total wertschätzend natürlich vor, so ein bisschen diesen,
bis du keinen Bock mehr hast.
Genau, diesen Schlüssel so in der Hand zu haben, zu sagen, ey, ich habe das gefunden, worauf die Leute quasi abfahren, worauf die, also ein Trend oder ein Whatever gesetzt, dann bis ich aber irgendwann mal so sag, oh, ich kann es vielleicht selber bald nicht mehr sehen. Also so, ich glaube, genau, es fühlt sich fast schon an wie so ein goldener Käfig.
Total.
Und da finde ich natürlich die Branche, in der wir unterwegs sind, auch wenn sie nicht vielleicht diesen künstlerischen Anspruch hat, den man jetzt so expressiv ausleben kann. Wie, genau, aber du hast natürlich irgendwie eine Abwechslung und kannst ja auch schon, glaube ich, wenn der Druck jetzt zu groß, der innere Druck zu groß werden würde, auch irgendwie versuchen, eine andere Ausprägung innerhalb deiner eigenen Arbeit zu finden.
Absolut, und das musst du eigentlich machen, weil wie würde es aussehen, wenn wir immer mit der gleichen Inspo, mit gleichem Style reingehen würden in jedes Projekt, also dann das geht nicht. Natürlich, und wir arbeiten auch anders von so einem Briefing, von einem Konzept eigentlich aus und nicht von, also mindestens bei mir, beim Zeichnen und Illustrieren kommt es ganz oft von, wie soll ich sagen, spontan. Das war immer so mein Ding oder mindestens meine Herangehensweise, dass ich mir nie überlegt habe, was Zeichne ist, sondern du legst mal los. Und das war einfach das Ding. Ich habe immer Characters gezeichnet, aber ich habe nie eine Person vor Augen gehabt. Ich habe nie mir gesagt, ich zeichne jetzt Adis oder sowas, sondern einfach mal anfangen, Linien zu ziehen und das wird zu irgendwas.
Also auf dem weißen Blatt Papier?
Auf dem weißen Blatt Papier. Und das war das Coolste, finde ich, daran, weil ich einfach mal angefangen habe und dann kam irgendwas raus. Und erst später habe ich gesagt, das erinnert mich an den und den oder so und so. Das ist ähnlich wie so ein Schreibprozess auch, den man machen kann. Stream of Consciousness heißt das. Mhm. Und zwar, du fängst an zu schreiben, das ist auch ganz gut anscheinend für deine Psyche. Du denkst dir nicht, jetzt will ich irgendwas berichten oder sowas in mein Tagebuch oder was auch immer, sondern du legst einfach los. Und das muss keinen Sinn machen, das muss nicht schön geschrieben werden, sondern du schreibst und da kommt immer was sehr Überraschendes raus. Und das war auch mein Prinzip beim Zeichnen. Und ich finde, das ist das, was Spaß gemacht hat. Das ist das, was befreiend war. Und daraus kam was Cooles, weil du dir nicht, du hast dir nicht so viele Gedanken gemacht eigentlich. Wenn du aber so einen Stil schon hast und du wirst erkannt wegen diesem Stil, dann kannst du, wie du gesagt hast, dich entscheiden, entweder in dem weiterzumachen, aber irgendwann hast du keinen Bock mehr, glaube ich. Oder du hast das Gefühl, da kommt so viel Druck vom Extern eigentlich, dass es immer ähnlich bleibt, dass es passt, dass du das irgendwie gleich behältst, aber trotzdem entwickelst und das ist nicht mehr organisch. Das ist das Ding, glaube ich. Es ist nicht mehr organisch. Mhm. Und dann macht es ja aus meiner Sicht keinen Spaß mehr. Und da verliert sich schon die Kunst. Und wenn du dich entwickeln kannst, dann veränderst du vielleicht deinen Style und dann verlierst du aber die Followerschaft. Und da geht es ja wieder darum, wenn du erfolgreich sein wirst als Künstler, dann ist das wieder Creator Economy. Und dann verlierst du wieder den Spaß. Also ich finde für mich, es gibt Leute, die sich bestimmt da voll gefunden haben in diesem Crossroad zwischen so Content Creation und Kunst. Für mich war das aber, das waren so Opposites, die ich nicht unterkriegen konnte zusammen. Das ist Spaß macht und passt, sondern ich habe angefangen, meine eigene Kunst zu hassen und jedes Mal, wo jemand kam und die wollten was von mir, dachte ich mir so, mein Gott, ich habe keinen Bock, das jetzt zu machen. Und dann dachte ich mir so, hä? Warum? Das ist voll schade. Ich zeichne dann einfach für mich selbst. Und ich finde, hier, von wie wir arbeiten, da kommen aber voll coole Ergebnisse raus, gerade weil wir aus unserem eigenen Style und ästhetischen Präferenzen rauskommen müssen, weil das ist nicht immer das, was die Kunden wollen. Und da kannst du aber viel schneller wachsen, finde ich.
Es ist auch nie das gleiche Ergebnis, auch wenn es das gleiche Briefing ist. Also das ist natürlich total schon irgendwie super spannend, dass es immer unterschiedliche Arten gibt, die Aufgabe zu lösen. So. Und die ohne berechtigt sagen zu können, da ist es besser oder da ist es schlechter gelöst worden.
Absolut, es ist objektiver und weniger subjektiv. Und ich bringe mich da nicht als Person oder so was Privates rein, so sehr, wie ich das in meine Kunst mache. Und deswegen habe ich diese Kapazität quasi, um breiter mich anzulegen. Und ja.
Hast du damit die Frage schon beantwortet, wie lebst du deine Kunst außerhalb der Arbeit aus? Das heißt, du malst schon auch noch irgendwie im privaten
Zeichnen? Mal nicht, ja. Ich bin eher so auf ein bisschen von der Street-Szene, so auch taggen und sowas bis gerne und Characters zeichnen, das war immer so ein
bisschen eher so im dicken Stift.
Ja, genau. So Keith Haring, meine größte Inspo. Liebe ihn. Das, glaube ich, merkt man auch ein bisschen mit den Outlines und Comicbooks waren auch große Inspo für mich immer. Da früher als Kind habe ich immer so viele Comics gezeichnet halt für meine Eltern und sowas und das wollte ich auch immer gerne machen, aber da kann man nicht überleben.
Ja, er hat ja so vom Stil sehr ausgeprägt.
Voll.
Dicke, fette Linien, sehr expressiv. Ja. Schon
Outline, sehr dieses auch präsente, schwarze, dicke Linien. Ich liebe sowas einfach.
Auch eigentlich, kannst du nicht ignorieren. Eigentlich auch echt nicht weit weg irgendwie von der Graffiti.
Ja. Total. Kunst. Und sonst eigentlich mehr schreiben als
ja, eine wahnsinnig schöne Handschrift hast du ja auch.
Ah, danke. Ganz altmodisch eigentlich. Ja, viel schreiben tue ich auch. Ich meine, wie gesagt, ich komme ursprünglich aus der Literaturecke, das heißt, Lesen und Schreiben ist ja eher das, aber das ist eher privat. Also nicht irgendwas, womit ich jetzt irgendwie in den Public gehen würde. Deswegen sage ich halt, journalistische Karriere ist hinter mir. Das machen wir nicht mehr.
Hast du das während dem Studium schon irgendwo festgestellt, dass es dich in eine andere Richtung ziehen wird? Ich meine, letztendlich ist es ja trotzdem eine Superpower, die man ja mitnimmt. Ich meine, Text und Art sind ja in unserer Branche ja ganz, ganz nah beieinander und gehen auch immer enger zusammen. Das kommt ja auch noch dazu. Also wenn man jetzt sich so ein bisschen die letzten Jahre anschaut, dann ist einfach die Feststellung natürlich schon da, dass sich Disziplinen viel mehr ineinander verzahnen und miteinander verschmelzen, dass Kompetenzen irgendwie rüberschwappen, dass es natürlich einen viel schnelleren Weg ist. Ich habe schon die textliche Mechanik begriffen, ich kann sie schon mal übersetzen, ich kann sie mal irgendwie in ein Layout packen, ich kann vielleicht mit meiner eigenen kleinen Textidee dann zu einem Texter gehen und da nochmal auf einer ganz anderen Basis irgendwie sprechen. Und dann ist es ja auch in dieser ganzen Content und in dieser strategischen Richtung so vom Storytelling-Formate, egal, irgendwie sowas in so eine Richtung zu entwickeln, ein Gespür für Geschichten und für Schrift zu haben. Es ist natürlich schon garantiert kein Studium, das dir nicht zugutekommt.
Es ist auf jeden Fall sehr wertvoll, aber ich muss ja auch sagen, dass selbst da merke ich, dass es nicht zu übersetzen ist in alles, was wir machen. Mhm. Beispielsweise, was mir sehr viel Spaß macht und was ich gerne mache und ich glaube auch gut mache, ist Storytelling, also ist quasi das Emotionale, was man wahrnehmen kann und dann in eine Geschichte übersetzen kann. Was ich aber nicht so gut machen kann, ist dieses klassische Texten, also Copy schreiben oder irgendwie, wenn es um Social Media geht, die Caption und sowas, das liegt mir gar nicht. Da fehlt mir Platz, um mich auszudrücken, finde ich. Und irgendwie mit diesem klassische Werbe-Copy muss schnell sein, muss witty sein. Das habe ich nicht drin tatsächlich.
Das wollte ich jetzt gerade sagen, ob das dir einen Ticken zu schnell geht, im Sinne von, es muss auf den Punkt gehen, das muss irgendwie so, Leute haben keinen Bock zu lesen oder vielleicht wenig Bock zu lesen. Das ist jetzt eine boshafte Unterstellung, das sozusagen. Aber letztendlich, schnelle Plattform.
Ja.
Kommen irgendwie, gibt ein Visual, das soll, keine Ahnung, die Hook setzen, dann vielleicht nochmal einen kleinen Link auf die Caption, dann von der Caption direkt zum nächsten Call to Action und so irgendwie eine Verkettung.
Das und das ganze Ding, dass das irgendwie super kompakt komprimiert sein muss in, weiß ich nicht, 3, 4, 5 Wörtern oder sowas halt und dass es so lustig sein muss oder irgendwie nicht lustig, aber das ist, diese Punchlines oder Claims und sowas, das kann ich einfach nicht schreiben, vor allem nicht auf Deutsch. Das ist noch eine Sprachebene, die mir fehlt, die vielleicht ein paar Jahren kommt. Ich finde, ich kann mich unterhalten normal, aber diese Zwischenzeilen Messages verpacken, das kann ich noch nicht. Und das fällt mir total schwer. Vielleicht wäre es anders auf Englisch. Ich glaube, da wäre ich ein bisschen fähiger, da reinzukommen. Aber generell bin ich eher jemand, der eine Story vielleicht ein bisschen länger erzählen kann, aber dafür gehe ich dann in die Materie rein. Und ich glaube, dass ich da eine Fähigkeit habe, die Gefühle zu treffen und dann richtig Menschen reinzuziehen in eine Story und die gut zu erzählen. Aber wenn es kurz ist und schnell greifbar sein muss, das ist nicht meine Stärke. Das ist mir schon bewusst.
Das ist ein mega interessanter Kontrast, der natürlich auch wieder so herrlich zwischen den Welten steht. Auf der einen Seite hast du ja, also du kommst mit deinem Masterstudium mal auf jeden Fall irgendwie aus der filmischen Szene, Video, aus der filmischen Ecke. Dann wahrscheinlich ja auch eher so ein bisschen Arthouse-mäßig, Ahnung, da ist man irgendwie im Studium natürlich auch ein bisschen experimenteller unterwegs, lässt sich irgendwie auf Sachen ein, hat irgendwie die Zeit natürlich, sich ganz tief mit Sachen zu beschäftigen. Hat eine helle Freude daran, die Sachen, glaube ich, auch in einer Stimmung auszuerzählen, denen den Raum zu geben, wirklich wirken zu können, so. Den einen oder anderen vielleicht auch so ein bisschen, also so bis an den Moment zu gehen, wo es schon fast anfängt, weh zu tun, weil man was aushalten muss. Ich glaube, das ist schon so ein bisschen.
Du musst die Leute vulnerable machen.
Genau, dass man, das ist schon so ein bisschen durch so ein emotionales Hoch und Runter dann halt eben zu führen, um sie, so wie du sagst, empfänglich zu machen für dann vielleicht eine Botschaft, die an einem späteren Moment sitzt. Das ist natürlich der totale Kontrast irgendwie so mit der ganzen Werbebranche. Klassisch, das hört sich irgendwie ein bisschen abfällig an, aber ihr wisst, was ich meine. Wo ja eben Sachen eventuell schnell gehen, aber vielleicht sind wir ja auch gerade am schnellsten Punkt der Kommunikation. Und vielleicht wird auch das eine oder andere wieder langsamer oder vielleicht ändert sich ja auch Kommunikation so ein bisschen wieder in so Nischenbereiche zurück, wo man in geschützten Räumen vielleicht eher wieder empfänglich ist, weil alles andere irgendwie tot algorithmisiert wurde oder sowas und man eher so ein bisschen der Besondere sein will, der eine bestimmte Botschaft bekommt. Ich weiß nicht, wird man sehen, was da so die nächsten Jahre bringen. Auf jeden Fall ist es super interessant. Wenn wir in der Welt der Kontrasten bleiben wollen, dann fragt Simon, Barbie oder Oppenheimer?
Lustig. Ich und Simon tatsächlich haben total anderen Geschmack, was Filmen angehen. Mhm. Ich glaube, viele würden denken, dass wir ähnlichen Geschmack haben. Alles, was ich mag, mag Simon nicht. Alles, was Simon mag, mag ich nicht. Bei den beiden finde ich es schwierig. Ich fand Barbie ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Und Oppenheimer fand ich gut, aber ich bin kein Fan von Christopher Nolan.
Du bist kein Fan von Christopher Nolan, weil da wäre ja die Folgefrage natürlich.
Wenn der lernt, weibliche Charakter zu schreiben, dann werde ich den vielleicht mehr feiern. Ich habe ein Beef mit dem.
Du hast ein Beef mit dem, weil er nicht kann, weil er nicht.
Guck dir seine weibliche Charakter an. Ich habe ein Problem damit.
Dann ziehe ich. Also, dann ziehe ich die Frage direkt vor. Das heißt, Barbie oder Oppenheimer, beides hatte ich jetzt nicht vom Hocker gerissen. Nee. So, Barbenheimer hieß der Hype.
Barbenheimer,
so.
Genau. Ja.
Dann Elliot Page als Achilles in.
Du, von mir aus.
The Odyssey.
Ja, warum nicht? Also ich bin nicht so gespannt auf Odyssey, glaube ich, wie gesagt. Mal schauen, aber ich bin gespannt, weil Robert Pattinson in Odyssey spielt.
Robert Pattinson ist Twilight, oder?
Twilight! Okay.
Du bist
Team Edward.
Du bist bekennender Twilight-Fan, oder? Wenn
das ist
richtig
ja lustig.
Im
ja,
Kopf habe. Oder
eher wegen der Vibe. Da muss ich mich immer ein bisschen rechtfertigen. Halt. Mir ist schon bewusst, was für ein Schrott das ist, aber okay. Ich bin damit aufgewachsen. Und ich verteidige Sachen, die für Frauen geschrieben werden, vor allem für Mädels, weil die werden gerne gehatet halt. Und ich finde, die ganze Vampirbranche inklusive Twilight ist auch so ein Ding, was Leute gerne gehatet haben, weil es Target Audience waren. Teenage Girls halt. Und das werde ich verteidigen, bis ich sterbe.
Ich bin ja, also sind ja quasi Fragen von Simon, die ich ja selber erstmal nochmal ein bisschen herrecherchieren musste, dass ich nicht so ganz mit Null hier reingehe. Auf jeden Fall spielt ja Elliot Page nicht Odysseus, sondern spielt nur eine Nebenrolle. Matt Damon wird es sein.
Okay.
So, das ist der aktuelle Stand, wobei ja die Casts immer sehr top secret gehalten werden.
Ja.
So, dann noch eine ganz schnelle: Doomsday oder Dune 3.
Wieder kein Sci-Fi-Fan, ich bin Arthouse-Girlie.
Okay, also
Simon, falsche Fragen.
Wieder, gehen wir weiter. Juti. So, dann habe ich noch ein Format. Mensch, wir lassen uns ein bisschen mehr Zeit, eine halbe Stunde hin.
Oder wir haben viel zu erzählen. Länger.
Ich habe hier 4 Zitate dabei. Making money is art and working is art and good business is the best art.
Sind das jetzt getrennte Zitate, oder?
Nee, das ist eins. Deswegen habe ich sie auch aufgeschrieben. Ja, deswegen habe ich sie auf Zettel geschrieben, dass man weil man kann sich solche Zitate ja nicht merken. Und dann habe ich mir gedacht, dann kannst du da, guck mal, ich klebe das da hin, wenn es hält.
Aha.
Dann kannst du die nämlich angucken, weil du wirst die zuordnen müssen. Creativity is not a talent. It is what is left over when you give up copying.
Oh. Interesting.
The more I paint, the more I like everything.
Oh. Wer hat das denn gesagt?
Nothing is important, so everything is important.
Oh, deep.
So, jetzt kenne ich dich, ja?
Uh-huh.
Jetzt kann ich dir sagen, eins davon ist von Keith Haring.
Scheiße.
Eins ist von Jean-Michel
Basquiat.
Und eins ist von Andy Warhol.
Aha.
Und eins ist von Jeremy von Matt.
Oh, scheiße, das will ich jetzt nicht checken.
Ja, das heißt, wir haben hier mal auf jeden Fall zwei ziemliche Größen der Pop-Art-Kultur.
Mhm.
Andy Warhol und Keith Haring. Jean-Michel.
Auch.
Der ist ja genau auch eher wahrscheinlich so Pop-Art-Expressionismus.
Ja,
auch gut mit drin.
Waren alle zusammen Kumpels.
Und eine Werbegröße, nämlich Jean-Remy von Matt.
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Making Money is Art von Warhol kommt. Ich weiß nicht warum.
Mhm.
Vielleicht. Okay.
Das heißt, lockst du ein?
Also sag mal, Making Money is Art ist von Warhol. Wenn ich jetzt denken musste, dann wäre Creativity is not a talent. Das ist schwierig. Du hast mir echt ein Rätsel hier gegeben.
Also ich kann dir schon mal sagen, dass Andy Warhol und Making Money is Art and Working is Art and Good Business is the Best Art zueinander gehören.
Yeah,
das ist schon mal, das ist auf jeden Fall schon mal ein Match. Das ist schon mal ein Match. Und genau, wollte ich vorhin ganz kurz auf diesen Satz mit eingehen, ja, dass halt ja die Werbebranche ja schon auch eine Art der Kunstform ist.
Ja.
Das fand ich ist ja gar nicht weit weg von Warhol, der ja das Making Money eben als eine höchste Form der, als die höchste Kunstform betitelt und von sich selber sagt, er hat erst Art machen lernen müssen, um dann später zu lernen, wie man eben Geld aus Kunst macht.
Voll.
Und das ist die höchste Form.
Richtig gut gemacht,
und letztendlich ist es ja bei ihm alles ineinander verzahnt. Irgendwie Business, Massenproduktion,
voll.
Ja, man kennt's, The Factory.
Ja.
Wilde Partys.
Total. Das hat sich
sexuelle Revolution. Alufolie.
Stimmt. Obwohl ich von den allen, glaube ich, am wenigsten noch ein Fan von ihm bin.
Ja, das glaube ich. Das ist ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Warhol, ist auch so, viele mögen Warhol einfach nicht, weil er halt vielleicht auch zu so die Number One irgendwie so. Dann
das
hat man
Einzige,
halt noch
was
so
ich von dem mag, ist die Velvet Underground Banane.
Roy Lichtenstein, was noch irgendwie so. Und dann sagen alle, ja, die zwei, das sind
ist
halt
zu
so
mainstream.
Ein bisschen. Genau, das ist zu mainstream, um arty zu sein. Ja. Deswegen muss man dann zwei Schubladen tiefer gehen. Und
dann Keith Haring und Basquiat entdecken.
Und dann,
boah, ja, okay, warte mal, dann weiter. Creativity is not a talent. Oh, das könnte Basquiat sein. It's what's left over when you give up copying. Das könnte Basquiat sein. weiß nicht.
Soll,
das ist ein Ratspiel.
Du musst mich, genau, im Zweifel musst du halt eben raten.
Also, ich muss sowieso raten.
Also, musst sowieso raten.
Ich würde sagen, dass es vielleicht was Gert ist.
Was? Welches?
Creativity is not a talent, it's what's left over when you give up copying. Aber es könnte auch, oh scheiße, ich weiß nicht. Du hast mir echt ein Rätsel gegeben jetzt.
Also,
scheiße.
Jean-Rémy Matt, der...
Ach, fuck.
Nee, bei welchem Zitat?
Creativity is not a talent, it's what's left over when you give up copying.
Genau, ja. Der Pragmatiker, der Werber, okay. Werbedino, mhm. Der sagt, das ist keine... Ich glaube auch, dass er sich selbst... Ich meine, er... Hier, um nochmal auf Voss zurückzugehen. Er kopiert ja, Voss hört ja auch nicht auf die Story zu erzählen, dass Können eine Schule ist, durch die man irgendwie, also dass eben kein von Gott gegebenes Talent ist, ein guter Werber zu sein, sondern dass er ja auch, ja, der musste das halt eben ganz auf die harte Schule lernen, ist da rausgeflogen, hier rausgeflogen, war nie erfolgreich, von Praktikantenlevel zu Praktikantenlevel.
Das hört sich wie ich an.
Um dann irgendwie. also ich glaube, dass wahrscheinlich das Narrativ zu sagen, ja, das sind halt irgendwie Skills, die kann man lernen, die kann man, es ist ja
das
schon auch so.
Schon,
es gibt ja, genau, es gibt ja schon auch ganz klare Regeln, nach denen irgendwie Kommunikation funktioniert. Voll. Ich glaube, die ändern sich hier und da vielleicht auch mal wieder, aber so die Grundprinzipien stolpern einem ja oder liegen, mit denen ist man ja immer wieder irgendwie so konfrontiert und dann muss man es halt irgendwie entsprechend adaptieren. Also, Creativity is not a talent, it is what is left over when it's given up. Copying is von Jean-Rémy von Matt. Fairerweise muss ich sagen, dass das Zitat ein deutsches war. Ich es natürlich auf Englisch übersetzt.
Dann okay, dann.
Ja, das heißt, man muss es ja irgendwie gleichsetzen mit den anderen Zitaten, sonst wäre es ein bisschen arg einfach gewesen. Jetzt
dann,
hast du noch zwei. Zwischen
dann würde ich sagen, the more I paint, the more I like everything, Basquiat.
Richtig.
Ja, das. Dann weißt du was, wegen Paint.
Ja, genau. Er ist ja,
hat nicht gepainted.
Er ist ja wirklich ein Typ, der, glaube ich, viel an der Leinwand unterwegs war.
Ja, und Keith Haring war nur in Underground unterwegs.
Viel irgendwie in Layern gearbeitet hat. Ich glaube, auch viel Masse produziert hat.
Ja.
So, das heißt, ich glaube, er hat da natürlich sein Ventil gesucht.
Voll.
Für alles, was ihn innerlich umgetrieben hat.
Das war ein cooler Typ.
Und Keith Haring letztendlich als derjenige, der ja viel diesen demokratischen Gedanken
total
der Kunst quasi mit drin hat. So, also eigentlich leuchten sie ein, sehr gut. Eigentlich kannst du sagen, hast alle.
Fast einen haben wir halt.
Fast alle richtig. Sehr, sehr, sehr gut.
Kriege ich jetzt einen Reward dafür, oder?
Ah, nö. Einfach, du kriegst einfach nur eine nette Story. Können wir drüber reden.
Geil.
So, jetzt sind wir irgendwie schon viel zu weit, um nochmal so richtig über diese deepen Themen zu sprechen. Ich wollte noch eigentlich so ein bisschen über deine Abschlussarbeit sprechen und auch da wieder so ein bisschen diesen ganzen Punkt der Kontraste und so dieses zwischen den Welten stehenden. Ja. Eben auf der einen Seite ja diese wahnsinnige Geschwindigkeit, die man so aus der Agenturswelt hat, irgendwie so Deadline-Mode und keine Ahnung, wie man welche Begriffe da drumherum alle ranken. Das heißt, da drehen sich Sachen schnell, Sachen müssen irgendwie im Zweifel auf Knopfdruck funktionieren, die müssen irgendwie versucht werden, durchdacht zu sein, im besten so in Stein gegossen, dass sich da nichts mehr dran ändert, weil wenn sich was ändert, muss man ja nochmal hergehen und nochmal, fühlt sich ja dann fast schon an wie eine kleine Niederlage, zu sagen, das habe ich mir zwar überlegt, aber es stimmt doch nicht so, was ja total menschlich ist. So. Ich denke mir das auch oft. Ich meine, deswegen versucht man ja einen klaren oder einen logischen Prozess halt eben herzuleiten, um auch die einzelnen Aspekte weg abstecken zu können und sich so seine eigenen Leitplanken zu machen. Aber letztendlich sind wir ja trotzdem ganz oft erstmal nur auf konzeptioneller und gedanklicher und einer Ebene unterwegs, die versucht, was abzuspiegeln, was irgendwie irgendwann mal sein wird. Mhm. Ja, also bei einem Moodboard ist es ja auch so. Da hat man dann halt irgendwie ein paar coole Bilder und dann kommen dann vielleicht noch einfach Faktoren, die man entweder noch nicht auf dem Schirm hatte oder die man so noch nicht absehen konnte, die einem weggekürzt worden sind. Das gibt's auch, ja, dass man zum Beispiel sich eine coole Bildwelt überlegt und sie zusammenzieht und diese Bildwelt dann halt vielleicht auch nur koexistent sein kann mit den entsprechenden Locations,
ja,
oder den entsprechenden Typen oder einem entsprechenden whatever Klamottenstil oder, ja, sowas. Und dann merkt man, hoppla, der Cast, den man da jetzt so hatte für die Arbeitgebermarke X, da ist jetzt doch noch so ein bisschen ein Gap drin und da muss man dann schon auch schnell in der Lage sein, wieder Dinge irgendwie umzuwerfen, ja, und so ein bisschen anzupassen. Und halt eben auf der anderen Seite so das, wo du herkommst mit deinem Film, Split, dann 10 Minuten in etwa, der ja in einer totalen Langsamkeit funktioniert. Ja. Das ist eine Semesterarbeit wahrscheinlich, ein halbes Jahr dran gearbeitet, ein Jahr.
Das ist wahnsinnig, für 10 Minuten am Ende.
Für am Ende 10 Minuten. Ja. Und da kann man dann auch sich auf dem Weg ja immer wieder 1000 Mal auch neu erfinden. Also wahrscheinlich war es auch nicht irgendwie so ein bisschen, das war bestimmt nicht das erste Konzept, was da.
Ja, es hat, eigentlich habe ich 2 Jahre davor schon die Idee im Kopf gehabt und nicht geplant, dass es ein Jahr dauern würde. Ich dachte natürlich, das wird viel schneller alles gemacht werden.
Aber erzähl vielleicht ganz kurz so einen kurzen Wrap-up zum Film.
Ich habe einmal, vielleicht starte ich halt von der Inspo selbst, und zwar habe ich einen Dokumentarfilm geschaut, der 1,5 Stunden dauert und der heißt Samsara. Das kann ich wieder jedem empfehlen anzuschauen, weil es total spannend ist. Es ist ein nicht verbaler Film, der aber, das heißt, niemand erzählt was, es gibt keinen Narrator, es gibt keine Schauspieler, es ist niemand, also keine Interviews, nichts. Es sind nur Aufnahmen aus, weiß ich, glaube ich, 25 Ländern, die über 5 Jahren aufgenommen wurden. Und die werden gecuttet, trotzdem in eine sehr mächtige, emotionale, wilde Story, die im Prinzip alles Mögliche abdeckt. Kurz gesagt, was ist es, ein Mensch zu sein? Was ist es, diese menschliche Erfahrung zu leben, zum, weiß ich nicht, trauern, sterben, alles Mögliche. So. Weil Samsara heißt, glaube ich, so Zyklus vom Leben und Tod, so. Und der Film hat mich so krass geprägt eigentlich, dass ich mit dieser Idee gespielt habe, könnte ich nicht sowas machen, wo ich nicht was erzählen muss, sondern nur was zeigen kann. Weil Thema, was mich interessiert hat, war meine eigene Identität, die so ein bisschen, wie du gesagt hast, zwischen Welten sitzt, weil ich aus einem Land komme, dann bin ich woanders hingegangen, dann zu Hause fühle ich mich nicht so ganz wohl, dann im Ausland bin ich nicht zu Hause und man ist irgendwie so immer dazwischen. Und ich wollte darüber einen Kurzfilm machen und mit dem gleichen Prinzip quasi, dass es nicht verbal ist, sondern dass ich nur Sachen zeige, weil ich fand, über sowas zu reden wie Identität, es ist extrem schwer, Sachen zu verbalisieren. Und ich finde, es verliert am Wert, es verliert an, wie soll ich sagen, Emotionalität, wenn du versuchst, das zu verbalisieren, weil du Sachen zu krass konkretisierst. Und wenn du nur die Bilder zeigst und Leute ein bisschen führst, die können Sachen selbst reininterpretieren und haben nicht diese Krücken quasi, um Sachen zu verstehen. So. Und das war die Idee. Und ich dachte, das wird super easy klappen, wenn ich das auf einem Kontrast zwischen Liebe und Hass aufbaue. Und zwar Liebe und Hass gegenüber eigener Herkunft, Heimat. Weil einerseits ist man gegangen, weil man Sachen nicht gemocht hat. Andererseits vermisst man Sachen, die man hinter sich gelassen hat. Und das ist so ein Zustand, wo man nie komplett glücklich ist oder nie sich komplett fühlt. Und ich fand das voll spannend als einen Ansatz für einen Film. Und so, das war jetzt mein Konzept. Und ich dachte, das wird voll easy sein. Und dann war ich in Kroatien 1,5 Monate lang, habe so viel gedreht, aber irgendwie kannst du dir da auch kein Screenplay schreiben. Du kannst nicht wirklich so ein Drehbuch vorbereiten. Ich habe es natürlich versucht, ein bisschen mit Kompositionen zu spielen, ein paar Ideen mir überlegt. Aber letztendlich war das so, dass ich wirklich mit meiner Blackmagic einfach 1,5 Monate jeden Tag rausgegangen bin und ich habe einfach Sachen aufgenommen. Und ich kam zurück mit irgendwie 6 Terabyte Material oder sowas und Hunderten von Aufnahmen. Und ich wusste gar nicht mal, okay, und jetzt, was mache ich damit? Und dann hat es noch länger gedauert, ich habe so lange geschnitten und versucht, daraus was zu ziehen und eine Story zu erzählen. Und es war besonders schwer, negative Seiten darzustellen, weil das Sachen waren, die nicht unbedingt am Dienstagnachmittag passieren, wenn du unterwegs bist. Und es ist extrem schwer, Zugang zu bekommen zu solchen Situationen. Und das war der Struggle dahinter. Ich habe am Ende trotzdem was geschafft, womit ich zufrieden war. Ich glaube, ich habe es geschafft, das rüberzubringen, was ich rüberbringen wollte. Aber es ist schon wahnsinnig, dass du ein Jahr gebraucht hast, vom natürlich Konzept bis Schluss, aber trotzdem ein Jahr für die 10 Minuten. Und ich habe alles selbst gemacht, also wirklich alles bis auf Grading. da hat mir jemand geholfen, aber Konzept, ich habe dann am Ende doch ein Voiceover gemacht, weil es nicht verbal nicht ganz geklappt hat. Dann habe ich mich entschieden, da so ein Gedicht drüber zu schreiben. Dann war es ja auch die Frage, auf welche Sprache machst du das? Ist es auf Kroatisch, damit es meine Eltern verstehen können? Ist es auf Englisch, damit es alle verstehen können? Ist es auf Deutsch, damit Leute hier es verstehen können? Und das war auch so ein bisschen Meta, weil dadurch hat es nochmal bestätigt, dass ich wirklich zwischen Welten sitze und dass es keine endgültige Lösung gibt. Aber am Ende war ich zufrieden mit meinem Ergebnis. Ich habe gesagt, was ich sagen wollte.
Ist auch in so Chaptern aufgeteilt, gell?
In 4 Chaptern, weil es war schwierig, die verschiedenen Gefühle in eine lineare Story zu bringen. Und ich habe auch dann irgendwann realisiert, es kommt nicht zusammen. Ich muss es trennen auf verschiedene Gefühle. Also, weil einerseits hast du Sachen wie Melancholie oder Nostalgie oder Sachen, die du vermisst. Andererseits hast du eine gewisse Resentment-Sachen, die du nicht, ja, die du vergessen würdest am liebsten, etc., etc. Akzeptanz am Ende des Tages oder, ja, es gab 4 verschiedene Kapitel halt, die alle verschiedene Aspekten dieser Identität abgedeckt haben.
Und der Film spielt ja auch recht prägnant mit der Musik, oder? Die ist auch, also selbst gemacht,
das
selbst komponiert.
Entschuldigung, das stimmt nicht. Die Musik habe ich nicht selbst gemacht, sondern eine Bekannte aus Tübingen, die ist ja auch Musikerin, Julia Fey heißt sie, die hat das für mich in einem Nachmittag in 3/4 Stunde gemacht. Ich habe Konzept geschrieben für die Musik im Sinne von, ich will, dass es da so und so klingt und ich will, dass es das und das vermittelt und nutz bitte die Synthesizer und keine Ahnung. Und die kam wirklich zu mir und die hat keine Zeit gehabt irgendwie und hat sich einfach hingesetzt und hat einfach mal irgendwas gespielt und das war perfekt. Es war perfekt und ich habe es einfach direkt genommen und kaum bearbeitet. Und das ist in dem Film einfach drin.
Ist ja schon fast live.
Es ist crazy. Ist aber ich hab selbst dann Schnitt von allem gemacht mit den ganzen Soundeffekten und sowas. Das habe ich alles selbst gemacht dann am Ende. Damit, die hat es aber gespielt auf dem Synth.
Und wenn ich mich recht erinnere, sind es aber nur Bilder von deiner Heimat, oder? Das heißt also, hast dich ganz bewusst dazu entschlossen, nur
zum Teil habe ich sie hier aufgenommen.
Deine Vergangenheit zu verarbeiten, ja. Oder so? Oder ist es
Es waren, ich würde sagen, Mehrheit waren wirklich in Kroatien aufgenommen. Wahre Orte, die mich an Sachen erinnert haben, wo ich Sachen erlebt habe. Aber dann, wo ich zurückkam nach Deutschland, habe ich realisiert, vor allem in diesem, ich habe gesagt, wie gesagt, halt wollte auf diesem Kontrast den Film aufbauen mit Liebe und Hass, positiv und negativ. Und die negativere Seite hat mir wirklich gefehlt. Ich habe nicht genug gehabt und dann habe ich mich entschieden, hier ein paar Sachen aufzunehmen, die ich dann so geschnitten habe und so verarbeitet habe, dass die trotzdem organisch in den Film reingepasst haben. So. Ja.
Jetzt stelle ich mir auf jeden Fall, hast du den Film ja auch hier im Kino Arsenal.
Ja, genau, nee, im Kinomuseum.
Kinomuseum ja. Sogar. Kinomuseum gespielt dann, wo ja. Alle Abschlussarbeiten, glaube ich, von dem Semester
uns.
Oder wo ein paar präsentiert wurden.
Ja.
Das stelle ich mir auf jeden Fall ziemlich krass vor, so
Moritz,
weit.
Moritz Bär und Chris waren dabei.
So weit die Türe aufzumachen in seine persönliche.
Es war unangenehm.
Psychologische. Es war sehr unangenehm. In seine. Persönliche Psychotherapie,
total.
Die man vielleicht auch so mit dem Film irgendwie durchgemacht hat. Ich meine, du gehst ja wirklich her und fängst irgendwie ja beim Punkt Null an und überlegst dir so, ab wann geht es dann vielleicht irgendwie um Selbstzweifel, Identität, Identitätsverlust.
Voll,
man öffnet sich komplett, macht sich irgendwie angreifbar.
Man macht sich nackt.
Und man macht sich komplett nackt und dann hat man dann noch so diese riesen Leinwand so. Also ich glaube, es ist nochmal was anderes.
Ich habe mich hingesetzt und ich dachte mir, sobald es angefangen, warum habe ich es gemacht?
Wenn man so kurz durchskippt und dann natürlich so sagt, ja, hier coole Bilder und guck mal hier und dann will ich hier irgendwie so ein bisschen ein Konzept Rundumschlag macht,
ja.
Das ist nochmal wie was ganz anderes, meistens dann vielleicht am Laptop oder so, ja. Oder wo man so eher vielleicht abklopfen möchte, das ist das Stilmittel, guck mal, da hier Grading, wie findest du das Grading? Also gibt es dann so ganz andere Punkte, über die
anders.
Man sprechen kann. Und dann kommt natürlich dieser große Moment, wo so ein Gesamtfilm dann da abläuft, der dann auch natürlich noch so eine emotionale Tiefe hat.
Das ist schwer.
Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du ein gutes Feedback bekommen hast danach, oder?
Schon. Also viele Leute haben mir danach sehr schöne Sachen gesagt und es hat mich wahnsinnig gefreut, aber ich habe trotzdem gesagt, ich schaue es mir nie wieder an. Und vor allem nicht mit anderen Menschen. Annalena hat es vorgeschlagen, dass es mal hier im Montag-Meeting zeige. Ich habe gesagt, niemals. Liegt ab, wenn sich jemand das privat anschauen will, kann man, aber ich glaube, ich kann nicht daneben sitzen.
Stimmt, du hattest ihn nicht gezeigt.
Nee, ich habe euch nur mein Konzept dargestellt.
Und ja, also ich habe
Stills gezeigt.
Lange Rede, ich habe ihn angeguckt. Ich habe mir die 10 Minuten, ich habe mir die 10 Minuten genommen. Gegeben. Nee, ich habe sie mir genommen, den Film anzugucken. Es ist also ein total cooler Film. Ich habe dann auch noch kurz in diese Samsara-Nummer reingeschaut, also diese Kreislaufgeschichte, was natürlich irgendwie epochalen Bildern Wahnsinn. Mit einem völlig over-exaggerated
Insane.
Grading arbeitet. Also total. Es ist auch ja so ein komplettes Farbenspiel. Ich glaube auch.
Mächtige Kompositionen.
Ich weiß gar nicht, wie man das, so wie du es ja, hast ja gesagt, vorhin 5 Jahre in keine Ahnung wie viel Ländern, und in 25 verschiedenen Wahnsinn. Ländern mit einem Equipment, das sich kein Mensch leisten kann.
Die haben gesagt, die sind mit so vielen Koffern und so Equipment-Zeugs durch die ganze Flughäfen waren am Reisen. Das war super anstrengend halt, weil die haben über 30 solche Kisten gehabt, einfach mit, also ja, war echt Dedication halt, aber daraus kam etwas, was du nicht zweimal sehen wirst. Das ist so was Besonderes und ich finde es krass, dass niemand kennt den, egal wem ich erzähle.
Den ziehe ich mir auf jeden Fall auch noch rein. Ich habe, wie gesagt, bisher nur den Trailer gesehen, als du ja da davon gesprochen hattest. Ja, sehr schön.
Mega.
Dann hätte ich gesagt, gehen wir mit allem anderen, was ich da noch stehen habe. Blicken wir in der Follow-up-Folge noch tiefer in deine Seele und in die Werbe- und die Kunstwelt. Ich hoffe, das war der richtige Knopf.